Podcast hören ist eine haarige Angelegenheit.
meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Moin zurück bei 90 plus on air hier auf meinsportradio.de und wie gewohnt melden wir uns mit der Champions League Vorschau vor der nächsten englischen Woche im internationalen Fußball sowie natürlich auch für die deutschen Teams. Und bei mir ist heute eine richtig große Runde, möchte ich fast sagen. Das war ja in den letzten Wochen immer ein bisschen kleiner. Freue mich darum umso mehr, dass wieder einmal bei mir ist Manuel Behlert, talentfrei 92 auf Twitter. Moin Manu. Und
Servus.
Erste Frage auch an dich. Ja, wie groß ist die Vorfreude auf Champions League?
Ja, Champions League ist immer was Besonderes. Jetzt gerade, wenn es abends früh dunkel wird, beugt das natürlich eine gewisse Depression vor. Es sind auch schöne Spiele diese Woche am Start. Also ich denke, die Vorfreude ist ziemlich groß.
Ebenso bei mir ist Marius Merck, Chefredakteur bei 90 Plus, Gründer von 90 Plus. Marius_90plus auf Twitter. Moin Marius, du bist auch mal wieder dabei. Hast du denn auch diese Winterdepression oder gehst du da noch mit einem Strahlen durchs Gesicht, durch die Stadt?
Ja, ich habe schon noch einen Strahlen, das ist in Ordnung, aber der Manu hat schon recht. gerade unter der Woche hilft es ein bisschen, den Fußballbedarf aufzufangen.
Und umso besser, dass du heute hier bist und noch ein bisschen über Fußball reden kannst. Und als letzter im Bunde ist der Steffen da, Steffen_8 auf Twitter. Moin Steffen, ja, für dich ist natürlich die persönliche Champions League, die Freitagsabendspiele mit Flutlicht im eigenen Volkspark, weil sonst gibt der HSV nicht viel her im Moment.
Ja, moin. Ja, das stimmt, aber nichtsdestotrotz, man hat ja auch international seine favorisierten Clubs und dementsprechend ist das natürlich dann auch immer wieder ein Highlight, die im Fernsehen zu sehen beziehungsweise über die Live-Ticker verfolgen zu können.
Und jetzt wollen wir euch, der Community, einen kleinen Überblick geben, wie es denn aktuell aussieht in den Gruppen, wer da die Nase vorne hat, wer vielleicht die besten Karten hat, um auch zu überwintern und dann später, wenn es wieder schöner wird mit dem Wetter, auch nochmal mit dem Titel strahlen zu können. Soweit wollen wir noch nicht denken, wir sind immer noch in der Gruppe und fangen auch ganz von vorne an, in geordneter Reihenfolge mit Gruppe A. Marius, wir starten mit Manchester United gegen Benfica Lissabon. Und United kommt mit guter Form und gutem Schwung nach dem 1-0-Heimsieg gegen Tottenham in das Spiel.
Zumindest einer guten Form auf dem Papier. So gut war das Spiel jetzt an sich nämlich selbst nicht. Gerade in der ersten Halbzeit war United gegen Tottenham nicht unbedingt zwingend. Lag natürlich auch an dem starken Gegner, aber generell waren die letzten Wochen, vor allem seit der Länderspielpause, nicht wirklich berauschend. Der 1-0-Sieg gegen Tottenham ist jetzt aber extrem wichtig für die Mannschaft gewesen, nach dem 0-0 gegen Liverpool nach der peinlichen Niederlage in Huddersfield. In der Champions League hat man bei Lissabon auch eher mit Ach und Krach 1-0 gewonnen. Also es war auch nicht wirklich ein berauschendes Spiel. Umso wichtiger war dann eben das Erlebnis am Wochenende, dass man dann zumindest gegen eine absolute Top-Mannschaft mal wieder 3 Punkte geholt hat.
Marius, jetzt ist es ja so, dass United ganz von ganz vielen Personalsorgen geplagt wird. Ne? Also wir können ja mal ein bisschen durchgehen. Die Liste, Pogba, Ibrahimovic sind da nur an vorderster Stelle zu nennen. Aber ist das wirklich der einzige Grund, warum es bei United im Moment nicht so rund läuft, wie du es gerade sagst, spielerisch?
Ja, vor allem der Ausfall von Pogba tut halt weh. Der war in den ersten Wochen in der Saison in so einer guten Verfassung, in einer tollen Spiellaune, war auch vom Tor gefährlich, oder sagen wir mal, war auch vom Tor mal so gefährlich, dass er auf dem Tor bei rausgesprungen ist, nicht immer nur aus der Distanz, seine bekannten Distanzschüsse ist abgefeuert, die dann letzte Saison in der Regel weit übers Tor gingen. Diese Saison lief das alles ein bisschen besser und er war quasi so die ganze Schaltstelle im Aufbauspiel, also die Abwehr, wenn sie nicht gewusst hat, wen man anspielen soll, man konnte ihn auch unter Bedrängnis anspielen, da hat er die Qualität, sich auch aus engen Situationen zu befreien. Ja, und der Ausfall, der tat schon ziemlich weh und das merkst du auch im Spiel selbst, das ist bei weitem nicht so flüssig wie jetzt noch in der sehr erfolgreichen Frühphase der Saison.
United hat 9 Punkte, Basel hatte 6 Punkte, ZSKA Moskau hatte 3 Punkte und dann kommt Benfica 0 Punkte. United spielt zu Hause gegen diesen Gegner, hat alles gewonnen bisher, Pflichtsieg oder nicht?
Normalerweise schon. Benfica ist eigentlich ein kleiner Stammgast schon in der K.O.-Runde, kann man sagen. In den letzten Jahren, in Saigon, haben sie eigentlich immer in dem Wettbewerb überwintert oder beziehungsweise sind auch nicht in diesen abgestiegen, in Anführungszeichen, in die Europa League und haben so überwintert. Also meistens sprang der erste oder der zweite Platz in der Gruppe raus. In diesem Jahr läuft das absolut überraschend schlecht, meiner Meinung nach. Also 0 Punkte nach der, in Anführungszeichen, Vorrunde der Champions League ist viel zu wenig für die Mannschaft, bei der es auch in der Liga bei weitem nicht so souverän läuft wie in allen Jahren davor. Man hat jetzt, glaube ich, im Sommer zum 4. Mal in Folge die Meisterschaft gewonnen. Da ist momentan eher Porto am Drücker. Und es ist auch so, dass man sich jetzt schon eher so ein bisschen in Richtung Europa League orientieren sollte. Aber dafür müsste man ja auch schon gleich eigentlich am besten mit einem Dreier in die Rückrunde der Champions League Vorrunde starten. Und ob das jetzt unbedingt den Old Trafford gewinnt, vor allem weil United so eine starke Abwehr in diesem Jahr, mag auch eher anzuzweifeln sein.
Steffen, jetzt die Aufnahme ist ja einen Tag vor Halloween, also für alle, die es danach hören, 30. Oktober. Und es gab mal einen Trainer bei Benfica Lissabon, der, als der entlassen wurde, hat der Benfica mit einem Fluch belegt, ne? Hat gesagt, ihr werdet nie mehr einen europäischen Titel gewinnen. Und das ist bis jetzt auch wirklich nicht passiert. Kann sowas in den Köpfen sein oder ist das einfach nur Zufall?
Also ich denke mal, in der aktuellen Phase spielt das noch keine Rolle. Sie hatten ja schon, wie viele Finals waren das jetzt? 3, 4 ja. Finals, die sie verloren haben. Da, wie bitte?
Waren, glaube ich, 10.
10?
10 sogar.
Uiuiui. Ja.
Okay, ja gut. Das spielt sich dann natürlich in den Medien immer eine große Rolle. Aber in der aktuellen Situation ist das eigentlich nicht mehr ansatzweise dran zu denken. Dennoch ist es natürlich die Frage, warum läuft's nicht? Warum hat man in den 3 Spielen bisher ein Tor nur geschossen, 8 Tore kassiert? Und was kann man dagegen tun, um jetzt den großen, den Favoriten Manchester United zu ärgern? Man wird versuchen, aktuell eher spielschwache Manchester irgendwie möglichst weit weg vom Tor zu halten, um dann auch mit gezielten Kontern für Gefahr zu sorgen. Und Marius hat es gesagt, man ist eigentlich geradezu genötigt dazu, jetzt mit einem Punkten anzufangen, am besten mit einem Dreier. Und das sollte zusätzliche Motivation und zusätzlichen Schub geben, um hier für doch eine Überraschung zu sorgen.
Also bleib festzuhalten, Steffen, du glaubst nicht an Gespenster. Switchen wir rüber zu Basel gegen ZSKA Moskau, Manu. Wie könnte denn ZSKA Basel erschrecken, um nochmal bei dem Bild bei Halloween zu bleiben?
Im Moment sehe ich überhaupt nicht, dass ZSKA großartig in der Lage ist, Basel zu erschrecken. War schon im Hinspiel so, dass ZSKA ziemlich schwach gespielt hat, offensiv kaum Druck entwickeln konnte. Die haben im Sommer kaum einen Spieler verpflichtet. Da wurde, glaube ich, kam nur Laien zurück und wurde was aus der eigenen Jugend hochgeholt. Der Kader ist ziemlich dünn, da spielen immer noch die bekannten alten Innenverteidiger wie Beresutski und Ignaschewitsch, was eigentlich Wahnsinn ist. Dementsprechend sieht es für ZSKA nicht ganz so gut aus. Sie haben am Freitag auch 1-0 bei Arsenal Tula, einem Verein, der komplett im Mittelfeld der Tabelle steht, verloren. Wir haben sich auch dort wirklich nicht gut präsentiert. Also Basel ist aber jetzt auch keine Übermannschaft, dementsprechend besteht immer eine kleine Chance für ZSKA, aber Basel würde ich schon als Favorit sehen in dem Spiel.
Danke dir für die Einschätzung und wir gehen direkt rüber zur Gruppe B mit dem, vielleicht auch einer der großen Titelfavoriten in diesem Jahr, PSG gegen Anderlecht. Und Marius, wenn man diese Rollen vor dem Spiel sieht, Anderlecht 0 Punkte in dieser Gruppe, wo auch der FC Bayern ist, PSG 9 mit den Superstars Mbappé, Neymar, da muss ich dir die Frage fast schon wieder stellen. Pflichtsieg, alles andere wäre eine Enttäuschung oder Blamage.
Ja, wenn eine Mannschaft daheim den FC Bayern 3-0 weghaut und das Spiel meiner Meinung nach noch viel höher hätte gewinnen können, dann sollte die Mannschaft das eigentlich auch daheim gegen den RSC Anderlecht schaffen. Also ja, ist ein absoluter Pflichtsieg. Da gibt es eigentlich nicht mehr groß dazu, etwas hinzuzufügen. Ja, bei Anderlecht kann man möglicherweise noch erwähnen, dass seit kurzem René Weiler, Ex-Nürnberg-Trainer, dort nicht mehr im Amt ist. Seitdem läuft es aber auch ein bisschen besser. Aber dennoch ist es so, dass man dass wahrscheinlich eine unglaublich hohe Quote in den Wettbüros auf den Punktgewinn oder gar sogar einen dreifachen Punktgewinn von Anderlecht aufgelistet sein wird.
Steffen, eigentlich schade, dass Weiler da nicht so richtig Fuß fassen könnte bei Anderlecht in der Champions League. Ich meine, eigentlich eine richtig gute Chance für ihn.
Ja, das denke ich auch. Er hat ja auch schon in Nürnberg bewiesen, was er leisten kann. Der Schritt nach Anderlecht war vielleicht schlussendlich eine Nummer zu groß, auf jeden Fall, was das Niveau oder das Kaliber Paris, Bayern und Co. angeht. Und die aktuelle Statistik ist ja schon zum Fürchten. Da sind wir wieder beim Thema Halloween.
Wir müssen davon wegkommen,
hatte
von diesem Bild.
Bislang in allen Spielen die Null stehen. Allerdings stand diese Null im Angriff nicht ein Tor, konnte man bislang erzielen. Nicht mal gegen Celtic Glasgow, wo man sich bestimmt auch was ausgerechnet hat. Und jetzt gegen Paris, die auch immer gerne die Null stehen haben. Allerdings haben die sie an der richtigen Seite stehen, nämlich in der Defensive. Und dementsprechend alles andere als ein Pflichtsieg, auch fast schon standesgemäß hoch für Paris, wäre eine Überraschung.
Also wir können, glaube ich, festhalten, es wird ein Spiel, PSG wird das Spiel machen müssen, hoch angreifen und da auf jeden Fall das Zepter in die Hand nehmen müssen, weil Anderlecht wird sich zurückziehen und ja, wenn möglich, den Schaden klein zu halten. Genau das darf nicht der FC Bayern machen, denn der will ja noch Tabellenführer werden, Manuel Behlert. Und muss nach Glasgow, gegen Celtic Glasgow, das Hinspiel relativ souverän gewonnen zu Hause. Auch jetzt mit 5 Siegen unter Heinkes in einer richtig guten Verfassung, also was die Punkte angeht, wieder Tabellenführer in der Bundesliga. Ich glaube, trotzdem darf man das dann nicht unterschätzen in Glasgow.
Absolut. Es wird eine ziemlich hitzige Atmosphäre. Celtic wird von Anfang an aggressiv drauf gehen, werden versuchen, die Räume eng zu machen, werden versuchen, in ihr Konterspiel zu kommen. Wir haben zudem noch am Wochenende nur 1-1 gegen Kilmarnock gespielt. Also die sind auch noch ein bisschen mit Wut im Bauch, kommen die auf den Platz. Und Bayern ist natürlich personell angeschlagen. Also es kann ein sehr interessantes und heißes Spiel werden in Glasgow.
Wie bewertest du denn jetzt den FC Bayern in der Weiterentwicklung? Ich meine, unter der Woche im Pokal in Leipzig war es ja kein spielerischer Leckerbissen, aber haben sie dann sich auch mit ein bisschen Glück durchgesetzt. Das 2-0 jetzt aber am Wochenende, klar mit dem Platzverweis, war aber trotzdem eine reife Leistung und eine abgeklärte Leistung.
Ja, es geht schon in die richtige Richtung. Also zum Optimum fehlt noch einiges. Gegen Leipzig war jetzt auch nur die erste Halbzeit gut. Die zweite hatte sehr viel mit Verwalten zu tun. Was aber im Hinblick auf die Champions League Partie und die Personalprobleme natürlich auch kein Drama ist. Aber ich finde es trotzdem gut, dass die Spieler ansprechen, dass man in der zweiten Halbzeit ein bisschen zu lässig gespielt hat, ein bisschen zu wenig Torgefahr kreiert hat. Jetzt fallen Bernhard Müller, Neuer, Ribéry und Lewandowski aus. Koman kommt gerade von der Blessur. Robben bräuchte eigentlich auch eine Pause. Also es ist schon nicht einfach, jetzt in Glasgow eine Leistung zu bringen, die wieder einen Schritt nach vorne aussagt, aber der Sieg ist Pflicht. Der Sieg wird meiner Meinung nach auch eingefahren und wäre dann quasi gleichbedeutend mit dem Weiterkommen. Und das muss das Ziel sein. Also es muss nicht das Ziel sein, jetzt in Glasgow 4-5 Tore zu schießen, sondern einfach die Resultate zu liefern. Das gilt auch für das Dortmund-Spiel. Danach kann man in der Länderspielpause ein bisschen regenerieren. Also ich finde, Bayern ist auf einem guten Weg, muss aber jetzt nicht unbedingt in den nächsten beiden Spielen die Sterne vom Himmel spielen.
Marius, ich hole dich mal ganz kurz ins Boot zu dieser Diskussion nochmal um den FC Bayern München. Carlo Ancelotti, der hat heute ein Interview mit einem italienischen Radiosender gegeben und hat dann da gesagt, dass das Vertrauen des Clubs in seine Arbeit fehlte. Jetzt, wenn man das so sieht, Heinkes ist gekommen mit richtig viel Hype und gewinnt die 5 Spiele und der Hype ist natürlich noch größer um die Person. Kann man dann also sagen, es lag wirklich am Trainer?
Ja, der Eindruck bestätigt sich schon. Und da Heinkes scheinen da wirklich so kleine Abläufe. Wir haben ich mit Malle darüber gesprochen, wo es darum ging, dass Heinkes Kingsley Coman mit auf den Weg gegeben hat, bevor er denn die Bälle in die Mitte flankt, auch vorher mal nach oben zu schauen. Ja, das ist jetzt eigentlich was bei einem Fußballprofi, wo man als allgemeiner Betrachter denkt, okay, das braucht er nicht mehr unbedingt erwähnt zu bekommen. Ich glaube, wenn man die Sache so sieht, liegt man da falsch. Gerade solche Kleinigkeiten können dann so einem jungen Spieler wie jetzt ein Coman einfach noch mal helfen, so den nächsten Schritt in ihrer Performance zu machen. Also dass auch im bei der Aktion auch am Ende ein Endprodukt steht. Und kurz darauf hat Mürich dann Coman eine Flanke reingebracht, die eine direkte Vorlage war. Ich denke, der Jupp Heynckes kann so an so kleinen Stellschrauben drehen, die die gesamte Gesamtleistung der Mannschaft ein bisschen besser macht. Ich denke, was die beiden noch unter Ancelotti ein bisschen wie ein Rucksack jetzt mit sich mitschleppt bis zur Winterpause, ist die mangelnde Fitness. Das sieht man in den Spielen, dass ab einer gewissen Zeit die Pässe ein wenig ungenauer werden, und das kennt jeder Kreisligaspieler. Wenn man nimmer kann, dann spielt man die Bälle nimmer so genau in den Fuß. Und ich finde, dass da tragen die beiden noch so ein bisschen die kolportierten Fitnessmängel, wie man so in letzter Zeit über die Ancelotti-Folgen spricht, tragen noch ein wenig mit sich rum, und das zeigt sich meiner Meinung nach auch deutlich häufig in zweiten Halbzeiten.
Steffen, da sieht man auch, was Marius anspricht, an der personellen Situation beim FC Bayern. Bernat, Müller, Neuer, Ribéry fallen schon mal aus, und Lewandowski und Coman sind auch noch fraglich. Hat das auch damit zu tun, dass dann so viele sich verletzen und ausfallen?
Ja, schon. Also zum Thema Lewandowski, da haben die Bayern ja jetzt auch verkündet, dass der nicht mitgereist ist. Also der wird auch ausfallen. Und ansonsten, ja, das ist natürlich immer so ein Punkt, der so schwierig und banal zu beantworten ist. Von daher, ja, es sind tatsächlich die kleinen Stellschrauben, die du angesprochen hast, und die können von großer oder auch banaler Wirkung sein, wie das Thema um Coman, dass der einfach mal den Kopf hochnimmt.
Mhm. Ja, auf jeden Fall sollte der FC Bayern das Spiel in Glasgow gewinnen für die 5-Jahres-Wertung und auch fürs Weiterkommen. Da sind wir mal ganz parteiisch. Und gehen jetzt erstmal in das erste kleinere Break hier bei 90 Plus On Air auf meinsportradio.de mit der Champions League Vorschau für den 4. Spieltag. Bis gleich.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Da sind wir wieder zurück mit Gruppe C. Und da empfängt Atletico Madrid Karabakh. Und die haben sich im Hinspiel einfach mal so richtig bis auf die Knochen blamiert, Steffen. Das dürfte jetzt im neuen Stadion nicht mehr passieren.
Nein, davon ist jetzt nun wirklich nicht auszugehen. Auch wenn Atletico gerade nicht wirklich in Form ist. Am Wochenende auch nur ein 1:1 gespielt in der Liga. Es ist alles im Moment so ein wenig Achterbahn bei Atletico Madrid. Man ist in der Tabelle mit 2 Punkten längst nicht da, wo man sein wollte. Man hat sich eigentlich dann doch eher den ersten oder zweiten Platz ausgerechnet. Und ja, man hat auch in 3 Spielen trotz eines Antoine Griezmann lediglich erst ein Tor erzielen können. Ja, man hat auch nur 2 Tore kassiert, aber das ist halt alles... wie gesagt, das ist alles im Moment so ein wenig Achterbahn und man weiß nicht, wo man denn nun gerade wirklich steht. Und dementsprechend muss man jetzt auch im heimischen Stadion wirklich ein massives Zeichen setzen, um auch für die Stimmung des 12. Manns, für die Fans zu sorgen.
Manu, was sagst du? Schafft's Atletico noch, an der Roma vorbeizuziehen? Ich meine, Chelsea ist, glaube ich, fast schon utopisch mit 5 Punkten weg.
Ja, das hängt natürlich auch ein bisschen vom Parallelspiel, aber vielleicht denke, Atletico hat braucht gar nicht auf die anderen Spiele gucken. Sie müssen ihre 3 Spiele möglichst gewinnen. Und ich denke, wenn sie nicht mindestens 6 oder 7 Punkte holen, dann brauchen sie sich nicht mit dem Weiterkommen beschäftigen. Also erstmal den Pflichtsieg einfahren, versuchen vor den nächsten beiden Spielen in der Champions League die Formkurve ein bisschen nach oben zu biegen, und dann kann man sehen, was bei rauskommt.
Marius, Rom gegen Chelsea, das ist das Topspiel in der Gruppe parallel. Manu hat es gerade schon angesprochen. Man muss schon schauen, was da passiert. Im besten Falle für Atletico gewinnt dann Chelsea, aber zu Hause in Rom, für die Roma wird das natürlich auch eine Festung da für Chelsea, die es zu erobern gilt. Mein Gott, jetzt sprechen wir aber auch mal wieder Deutsch. Was glaubst du, wie sind die Voraussetzungen? Kann Chelsea die Nuss knacken oder gewinnt da die Roma und übernimmt die Tabellenführung?
Ja, also wenn man das Hinspiel gesehen hat, wird es auf jeden Fall eine sehr schwere Aufgabe. Chelsea hat im Hinspiel an der Stamford Bridge bereits mit 2-0 gegen den AS Rom geführt. Am Ende war es ein 3-3. Die Römer sind wirklich überraschend gut unterwegs in der Gruppe. Also mit Chelsea und Atletico schon quasi einen der beiden Mannschaften auf 3 Punkte distanziert zu haben nach 3 Spielen, ist schon mal durchaus eine Leistung. Vor allem, weil wir in unserem Vorschau, ich glaube, allesamt Chelsea und Atletico stärker eingeschätzt haben als den AS Rom. Dementsprechend wird es natürlich jetzt schwierig für Chelsea auch da 3 Punkte mitzunehmen. Chelsea spielt jetzt ja seit Wochen ganz gut, aber nicht so überragend, sodass man sagen kann, die sind eindeutiger Favorit, die werden auf jeden Fall die 3 Punkte mitnehmen. Am Wochenende hat man auch wieder bei Bournemouth ein bisschen knapp mit 1-0 gewonnen. Ist nicht so, dass momentan bei Chelsea es wirklich reibungslos läuft, denn und zuvor gab es 2 Niederlagen in Folge in der Liga. Es wird wirklich eine sehr harte Nuss und ich bin eher der Meinung, dass Chelsea das Spiel nicht gewinnen wird.
Ja, das könnte man so auf jeden Fall sehen und ich bin auch auf jeden Fall gespannt, was Edin Dzeko da wieder macht. Der hat ja doppelt getroffen im Hinspiel an der Stamford Bridge. Gruppe D, ich glaube, können wir auch relativ schnell abhandeln, Manu. Pereiros gegen den FC Barcelona. Olympiakos hat auch 0 Punkte und Barca hat 9.
Genau, das ist auch wieder die Sache, Außenseiter trifft auf Favorit. Pereiros war ja in der Vergangenheit dafür bekannt, gerade zu Hause im Karaiskakis-Stadion bei den venedischen Fans durchaus mal in der Lage zu sein, eine Top-Mannschaft zu schlagen. Da haben sich viele relativ schwer getan. Aber in dieser Saison läuft es überhaupt nicht gut. Nicht nur, dass sie in der Champions League punktlos sind, in der Liga, wo man eigentlich immer ein Kandidat für die Meisterschaft ist, stehen sie nur auf Platz 5. Am Wochenende gegen Panathinaikos das Traditionsduell verloren. Das ist schwierig, die Saison für Pereiros. Ich sehe es auch im Kampf um Platz 3 fast chancenlos. Sporting ist besser, hat deutlich mehr Qualität noch als Olympiakos und Barca hat am Wochenende jetzt zwar auch nicht geglänzt, hat aber 2-0 in Bilbao gewonnen und Atletico und Real distanziert, ist in der Champions League mit 9 Punkten auf Kurs und könnte schon mit einem Sieg ja die Zeichen auf Gruppensieg stellen, zumal ja auch nicht garantiert ist, dass Juventus in Lissabon gewinnt.
Nee, das ist auf gar keinen Fall, Steffen. Also Sporting Lissabon hat es da der Juve zu Hause richtig, richtig schwer gemacht. Lange geführt, dann hat aber Juve noch 2-1 gewonnen. Wie schätzt du das jetzt ein? Kann Sporting jetzt zu Hause in den großen Coup landen und Juve dann wirklich mal besiegen?
Also sie waren ja wirklich im Hinspiel schon nah dran. Du hast es angesprochen, 2-1 hat Juve dort zwar schlussendlich noch gewonnen. Aber zu Hause, also in Lissabon, wird das nochmal natürlich was ganz anderes. Sporting ist in Form, hat jetzt am Wochenende auch mit 1-0 bei Rio Ave gewonnen und damit der höchste oder größte Verfolger des FC Porto. Und wenn man sich nochmal an das Hinspiel in der Champions League erinnert, dann weiß Sporting, wie man Juve unter Druck setzen kann, wie man die Mannschaft von Allegri knacken kann oder könnte. Und mit einem Bastos, der auch am Wochenende getroffen hat, oder auch einem Gelson Martins, die in super Form sind, hat man auch die nötige Qualität im Kader, um der alten Dame wirklich Probleme zu bereiten. Von daher, ich sag mal so, wenn nicht jetzt, wann dann?
Schönes Lied. Komm, ich trinken wir einen Ohrwurm. Marius, eine Sache noch. Gigi Buffon, ne? Ich denke mal, jeder der Fußballromantiker, dem geht da das Herz auf, wenn er den noch spielen sieht, mit welcher Leidenschaft er da ist, wie der auch nach dem 2-1 gegen Sporting da jubelt und die Fäuste ballt. Glaubst du, dass Juve vielleicht ihm nochmal in diesem Jahr die Champions League Trophäe schenken kann? Wenn nicht jetzt, wann dann nochmal?
Das wäre auch der einzige Grund, weswegen er laut eigener Aussage seiner Karriere weiter fortsetzen würde. Hat er zumindest in der vergangenen Woche gesagt, nachdem er mit fast 40 Jahren oder mit 40 Jahren noch zum Welttorhüter gewählt wurde. Also wenn Juventus die Champions League gewinnen sollte, könnte er seinen Schluss im Sommer aufzuhören nochmal überdenken, da er noch nie die Club-WM gespielt hat. Das so eine ganz tolle Erfahrung für ihn wäre. Da könnte er sich ja quasi in der Saison mit Wojciech Szczesny abwechseln.
Naja, also ob das wirklich in Erfüllung gehen kann, ich glaube, Juve war so in den letzten, ja, sagen wir mal seit 2014 und bis jetzt ungefähr diesen Sommer in zwei Champions League Finals mit ihrer, ja, sagen wir mal, mit der Generation dieser Mannschaft in Anführungszeichen. In diesem Jahr sieht man schon ein bisschen in der Liga, dass man nicht mehr so dominant in Italien ist, also nicht mit Abstand die beste italienische Mannschaft, wie es in den Jahren zuvor manifestiert war. Daher glaube ich, dass nochmal eine realistische Chance, die Champions League zu gewinnen, eigentlich dieses Jahr nicht mehr gegeben ist. Aber der Meinung war ich auch nach dem Champions League-Finale 2015, als man gegen Barca in Berlin 3-1 verloren hat. Da habe ich auch gedacht, die Juve-Mannschaft, das war so ihr letzter großer Wurf. Und zwei Jahre später waren sie nochmal im Finale. Also man soll sie nicht abschreiben, aber Stand jetzt kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass Juventus wirklich, ja, bis ganz zum Schluss mitreden wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Vielen Dank, Marius, für deine Einschätzung. Und wir machen nochmal ein kurzes Break und springen dann in die Gruppe E. Haben ja noch ein bisschen was vor uns. Unter anderem auch Borussia Dortmund, das ganz schön unter Druck steht und in der Krise steckt. Bis gleich.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Liverpool gegen Maribor ist unser nächstes Spiel auf der Liste und Manu, Liverpool hat sich in der Champions League zumindest den Frust von der Seele da geschossen. 0-7, jetzt auch am Wochenende wieder ein 3-0 klaren Erfolg gefeiert gegen Huddersfield. Aber so richtig läuft's bei Liverpool nicht in der Liga. Viele deutliche Pleiten, unter anderem auch gegen City. Wir haben auch schon mal mit Chris vor der Saison gesprochen, als wir über Hoffenheim geredet haben. Und ich glaube, du warst es auch, der es angesprochen hat, dass Liverpool die Breite im Kader fehlt, im Mittelfeld fehlt, dass es zu wenig ist. Macht sich das im Moment bemerkbar?
Ich denke schon, dass Liverpool grundsätzlich im Kader die ein oder andere kleine Schwachstelle hat. Ich sehe sie eher in der Abwehr, also dass man Van Dijk nicht geholt hat und dann gar niemanden für die Defensive geholt hat, war schon riskant. Grundsätzlich war es auch so, dass die ein oder andere Verletzung dann bei einem solchen Kader, der auch viel mit der Einbringung von Jugendspielern zu tun hat, dass es schwierig ist, wenn man bedenkt, dass Lallana fehlt, dass jetzt Mané im Moment fehlt. Aber man muss auch sagen, dass Klopp ja in der Lage ist, in solchen Situationen Lösungen zu finden. Das hat er schon in der Vergangenheit bewiesen. Das muss er jetzt auch wieder beweisen. Also die Fans sind schon ein bisschen zwiegespalten, er steht in den Medien ein bisschen in der Kritik, hat neulich auch seine Mannschaft öffentlich kritisiert nach der Niederlage gegen Tottenham. Eine Trendwende will ich mit dem Siegen von dem von Hinspiel mit dem 7-0 und dem 3-0 jetzt am Wochenende gegen Huddersfield noch nicht sehen, aber Liverpool ist ein bisschen auf einem besseren Weg. Hat jetzt danach noch das Spiel gegen West Ham nach dem Maribor-Rückspiel, also es könnte eine positive Tendenz zu sehen sein und jetzt gerade vor der Länderspielpause wäre es ganz wichtig, wenn man eine kleine Serie starten könnte und dann auch hier die beiden Spiele jetzt gegen Maribor und West Ham gewinnt, damit einfach ein bisschen mehr Ruhe herrscht, damit man dann, wenn vielleicht der ein oder andere Spieler wieder zurückkommt, der im Moment angeschlagen oder verletzt fehlt, dass man dann einfach wieder eine bessere Basis hat.
Ja, Steffen, was ging dir durch den Kopf, als dann gegen nach der Tottenham-Niederlage da der Name Jürgen Klopp fiel und da dann auch mal Überschriften zu lesen waren mit "Die Luft wird dünner"?
Ja, das sind natürlich die Medien, die da immer einen schönen Einfluss haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, ja, der Hype, der zu Beginn der Einstellung von Klopp da war, der ist schon längst nicht mehr so groß. Nichtsdestotrotz ist Klopp immer noch ein Typ für sich, der Liverpool lebt. Die Fans stehen auch zum großen Teil soweit wirklich hinter ihm. Und Manu hat das schon richtig gesagt, man kann jetzt noch nicht davon reden, dass man jetzt irgendwie die Wende oder Sonstiges geschafft hat. Man hat zwei Siege geholt, die man auch einfach so eingeplant hat, die man gewinnen musste. Und von daher denke ich, dass Klopp weiterhin auch unter Beobachtung steht. Nichtsdestotrotz sitzt er meiner Meinung nach immer noch recht sicher im Sattel.
Marius, die Gruppe E ist richtig spannend. Spartak Moskau hat 5 Punkte auf dem Konto, Liverpool hat 5 Punkte auf dem Konto und dann kommt Sevilla mit 4 Punkten. Und Spartak hat ja im Hinspiel richtig, richtig überrascht. Ne? Ich glaube, damit hätte keiner gerechnet. Wie wütend wird Sevilla denn jetzt sein?
Ja, also die 5-1-Pleite ist schon mal auch allein wegen dem direkten Vergleich ein ziemlicher Nackenschlag gewesen. Spartak, in den letzten Jahren waren eher CSKA und Zenit meistens aus Russland vertreten. Deswegen hatte man möglicherweise Spartak zu Beginn der Saison nicht wirklich auf dem Zettel. Wobei eine russische Mannschaft allein schon wegen den Heimspielen und den dortigen klimatischen Bedingungen immer so ein bisschen der X-Faktor in jeder Gruppe sein kann. Scheinen sie auch bisher hier zu sein. Ich denke, dass Sevilla und Liverpool zwar auf dem Papier beide stärker sind. Wer letzten Endes weiterkommt, ist trotzdem schwer zu sagen. Vor allem dann Liverpool, immer noch so eine absolute Wundertüte ist, die auch es geschafft haben, in der Champions League schon mehrfach auf unnötigste Art und Weise Punkte liegen zu lassen. Ich denke, Sevilla muss sich nochmal enorm steigern. 4 Punkte sind viel zu wenig. Obwohl man eigentlich gut in die Saison gestartet ist, mit einem Sieg gegen Maribor und mit einem Punkt gegen Liverpool, diese Niederlage auch gerade wegen dem direkten Vergleich, wie eben gesagt, gegen Spartak ist, kann ziemlich verheerend noch sein. Also auf jeden Fall stehen die Spanier unter Zugzwang.
Manu, lass uns mal direkt rübergehen in die Gruppe F mit Neapel gegen Manchester City. Und gut, in der Tabelle hat John jetzt noch 6 Punkte und Neapel 3, weil City das Hinspiel gewonnen hat. Jetzt ist Neapel unter Druck. Glaubst du wirklich, dass die City im Moment ein Bein stellen können in dieser aktuellen Verfassung um Sané, um De Bruyne? Die gehen da richtig auf unter Guardiola.
Also City spielt im Moment natürlich fantastischen Fußball und ist auch kaum zu schlagen. Aber City hat auch schon 9 Punkte auf dem Konto, weiß auch ganz genau, dass sie noch gegen Donetsk und Feyenoord höchstwahrscheinlich die Spiele ohnehin gewinnen werden und spielt am Sonntag gegen Arsenal auch kein leichtes Spiel in der Premier League. Es kann schon sein, dass Neapel, die jetzt auch mit einem 3-1 im Rücken gegen Sassuolo kommen, dass sie mit ihren Fans im San Paolo schon dafür sorgen können, dass das eine ganz eklige Partie für Manchester City wird. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich davon ausgehe, dass Neapel gewinnt, aber ich traue Neapel auf jeden Fall zu, dass sie einen Punkt holen. Und das ist auch dringend notwendig, dadurch, dass Neapel in Donetsk verloren hat. Und Donetsk eventuell am letzten Spieltag gegen Manchester City auf einen Gegner trifft, der schon durch ist und nicht mehr mit der Top-Mannschaft spielt und vielleicht sogar was holen kann, sollte Neapel es nicht riskieren, dass der Abstand auf Donetsk jetzt auf 6 Punkte wächst. Dementsprechend wäre es schon wichtig, wenn sie alles aus sich herausholen und möglicherweise dafür sorgen, dass Man City Punkte lässt.
Was müssen sie dafür beachten oder machen?
Also erstmal müssen sie ganz klassisch ihren Spielstil durchziehen. Also Sarri ist ja ein Trainer, der sehr viel Wert auf Technik, auf Ballbesitz und vor allem auch auf das clevere Herausspielen hinten legt. Und das trifft ja alles auch auf Guardiola zu. Also es treffen schon zwei Systeme aufeinander, wo man sagen muss, dass Man City die besseren Einzelspieler hat. Also es geht vor allem darum, die mentalen Aspekte zu beachten, also die Fans hinter sich zu bringen und einfach dafür zu sorgen, dass man über Kampf ins Spiel findet. Also das sind so die wichtigsten Aspekte.
Danke dir für deine Einschätzungen und dann wollen wir uns auch mit Don jetzt beschäftigen. Gegen Feyenoord spielen die. Feyenoord hat auch noch die Null stehen auf der falschen Seite, wie es der Steffen auch schon so schön gesagt hat im Vorfeld. Dann bleiben wir bei dir, Steffen. Don jetzt gegen Feyenoord. Was erwartest du für ein Spiel, für eine Ausgangslage beider Mannschaften?
Ja, die Ausgangslage ist recht schnell formuliert. Feyenoord muss punkten, um wenigstens die Chance auf die Europa League zu haben. Der Tatsache geschuldet, dass Donetsk überraschenderweise schon 6 Punkte hat, ist für Rotterdam eigentlich auch gar nichts anderes mehr möglich, da, ja, wie Manu ja schon gesagt hat, Neapel wohl unabhängig der übermorgigen Partie, auch wenn sie die verlieren, ist ist aufgrund der Qualität von Neapel das Erreichen der Europa League so schon schwer genug für Rotterdam. Und da man jetzt schon 6 Punkte hinter Donetsk ist, muss man eigentlich schon gewinnen, um überhaupt noch das Überwintern im europäischen Wettbewerb möglich zu machen. Donetsk, ja, wie gesagt, mit 4-4 Toren nach 3 Spielen, 6 Punkte, ist mehr, als man sich ausgerechnet hat, erhofft hat. Steht recht souverän, hat sich stabilisiert. Das auch in der ukrainischen Liga, da führt man recht souverän die Tabelle an. Und sie gehen als klarer Favorit gegen Feyenoord in die Partie. Und deswegen denke ich auch, dass Feyenoord hier keine große Rolle spielen wird, sondern dass Donetsk mindestens den 7. Punkt, wenn nicht sogar Punkt 7, 8 und 9 aufs Konto holt.
Als klarer Favorit geht auch Beşiktaş Istanbul gegen den AS Monaco in der Gruppe G an den Start, Marius. Und hätte mir das vor der Champions-League-Saison einer gesagt, ich hätte ihn und gesagt, dass Beşiktaş 9 Punkte hätte und Monaco 1, ich hätte ihn für verrückt erklärt.
Ja, ich wahrscheinlich auch, aber ist jetzt so, wie es ist, ne? Nee, Quatsch. Also Beşiktaş ist... muss man schon sagen, gerade türkische Mannschaften haben sich in den letzten Jahren in der Champions League oft sehr schwer getan, wenig Resultate einfangen können. Galatasaray war vor ein paar Jahren mal in der K.O.-Runde, als man auch Didier Drogba und Wesley Sneijder für eine kurze Zeit hatte, aber im Wesentlichen war da wenig türkische Teilnehmer in der K.O.-Phase. Beşiktaş steuert darauf zu, machen anscheinend seit so 2 Jahren ziemlich gute Arbeit, zumindest bessere Arbeit als die meisten ihrer Liga-Konkurrenten, was sich auch an den 2 Meisterschaften in Folge zeigt. Eine war ja noch mit Mario Gomez. Dieser Kader, der hat schon einiges an tollen Spielern diesen Sommer, wenn man überlegt, dass auch noch ein Pepe von Real Madrid da hinzukam, ist wirklich auf dem Papier eine klasse Mannschaft. Die zeigen es in der Champions League, haben gerade daheim gegen Leipzig haben die Zuschauer so einen Betrieb gemacht, dass Timo Werner teilweise sogar Ohrenschmerzen davon gekriegt hat, nicht mehr weiterspielen konnte. Also ein großer Rückhalt für die Mannschaft und für den AS Monaco geht es jetzt schon um alles in dem Hexenkessel. Nur ein Punkt, obwohl die Liga trotz einiger Abgänge im Sommer dennoch ganz passabel läuft, aber in der Champions League konnte man bisher die tollen Leistungen aus der Vorsaison überhaupt nicht wiederholen. Und das ist, wie gesagt, für die Monegassen schon absolutes Endspiel, weil Benfica Beşiktaş da ganz befreit und ganz locker eigentlich aufspielen kann mit 5 Punkten Vorsprung auf den 2.
Ja, auf jeden Fall. Und der 2., Steffen, heißt RB Leipzig. Mit 4 Punkten haben sie sich an Porto vorbeigeschoben durch das fulminante 3-2 da im Hinspiel. Jetzt ist es aber das Schlüsselspiel da in Portugal und das wird alles andere als einfach. Vor allen Dingen, weil RB Leipzig nach den 2 kräftezehrenden Spielen gegen Bayern natürlich auch nicht mit so richtig viel Tank da nach Portugal reist. Klar, das war ein bisschen weniger kräftezehrend, das Spiel am Wochenende gegen die Münchner, weil es nach einer halben Stunde entschieden war. Aber das Pokal und so und die Einsicht, dass es noch nicht ganz reicht, könnte schon zehren. Was glaubst du? Kann Leipzig in Porto gewinnen?
Ich sag mal so, ich gehe mal nicht davon aus. Dafür gibt es einfach zu viele Faktoren, die dagegen sprechen. Es ist einerseits die Müdigkeit, die du angesprochen hast. Nicht nur die beiden Spiele gegen FC Bayern München waren kräftezehrend, auch das Spiel gegen Stuttgart hat doch auch an den Kräften genagt. Da hat man ja auch, ich sage mal in Anführungszeichen, nur mit 1-0 gewonnen. Das ist natürlich auch ein Sieg, mit dem man über 90 Minuten auf höchster Konzentration arbeiten muss. Die Spiele gegen Bayern jeweils in Unterzahl beendet. Das sind alles Kilometer, die in den Knochen der Spieler stecken, die man so eventuell nicht prognostiziert hat oder die Intensität im Endeffekt. Und dazu kommt, dass man mit Porto auf einen Gegner trifft, der alles andere als ein Gegner ist, den man im Vorbeiziehen schlagen kann. Tabellenführer in Portugal, unglaublich heimstark. Und dementsprechend ist nicht davon auszugehen, dass Leipzig jetzt den 2. Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte holt, sondern wird Porto wohl den 2. Sieg in der Gruppenphase für sich einfahren können, um einfach auch für sich eine bessere Ausgangslage schaffen zu können.
Manuel, du hast in der Vorbereitung auf die Sendung geschrieben, ein Punkt ist Pflicht für RB Leipzig.
Absolut, ja. Ich denke auch, dass Leipzig das Spiel mit der höchstmöglichen Konzentration angehen muss. Ich denke, gerade die Spiele gegen Bayern haben mental einiges an Kraft gekostet. Keita ist fraglich. Leipzig wird rotieren müssen. Das hat in den letzten Wochen aber eigentlich ganz gut geklappt. Also mit Augustin, Bernardo stehen natürlich und Campbell stehen natürlich Kandidaten bereit, die ja einen positiven Einfluss haben können. Und gerade Augustin war in den letzten Spielen in einer sehr guten Verfassung. Also Porto ist auf jeden Fall gefordert und Leipzig kann mit ihrer aggressiven Herangehensweise, die sie auch spielen können, wenn ihnen 1-2 Prozentpunkte vielleicht fehlen, natürlich dafür sorgen, dass es ein sehr unangenehmes Spiel für Porto wird. Aber für Porto spricht natürlich die Erfahrung international. Haben eine wirklich technisch hochwertige Truppe und haben auch im Hinspiel aus wenigen Gelegenheiten sich doch sehr gute Torchancen herausgespielt. Also das waren teilweise auch ganz simple Methoden mit langen Bällen, ein, zwei Kopfballduellen, die man gewonnen hat, und plötzlich stand man relativ frei vom Tor. Also da muss Leipzig sehr konzentriert arbeiten und es muss halt die ideale Mischung zwischen Rotation und Rhythmus gefunden werden, um da was mitzunehmen. Wenn man gewinnt, ist man quasi durch oder hat man eine ziemlich gute Chance, durch zu sein. Aber sicher ist das noch nicht, zumal ja noch, wenn man die drei Spiele betrachtet, die Leipzig jetzt noch vor der Brust hat, da zwei Auswärtsspiele auf dem Programm stehen.
Marius, lass uns mal kurz ein bisschen in die Zukunft schauen. Ein bisschen in meine Glaskugel habe ich mir hier ein bisschen aufgebaut. Wir gehen das jetzt mal durch. Also Bayern wird sich wohl qualifizieren. Leipzig könnte sich auch qualifizieren fürs Achtelfinale. Wir nehmen das jetzt mal kurz an. Dortmund dann für die Europa League höchstwahrscheinlich. In der Euroleague gut, da kommt dann Hoffenheim weiter. Ist das okay für den deutschen Fußball?
Nein, absolut nicht. Kann es nicht sein. In den letzten Jahren hat sich der deutsche Fußball international wirklich gut verkauft. Meiner Meinung nach aber auch nicht so gut, wie es teilweise dargestellt wurde. Wenn sich die deutsche Mannschaft wirklich so gut verkauft hätte, dann wäre auch mal eine Mannschaft im Europa-League-Finale gewesen. Jetzt nochmal als Beispiel. Oder überhaupt, außer Dortmund vor 2 Jahren unter Tuchel, überhaupt wirklich zum Favoritenkreis gehört. Also auch so Mannschaften wie Leverkusen oder was weiß ich, die in der Europa League in den letzten Jahren teilgenommen haben, haben meiner Meinung nach nicht wirklich den deutschen Fußball so überragend vertreten, wie es in allen Jahren wurde. In der Champions League haben sich manchmal 3 von 4 Mannschaften oder auch einmal sogar 4 von 4 Mannschaften für die nächste Runde qualifiziert. Das war gut. Aber wenn man überlegt, dass die spanische Liga jetzt beispielsweise 6 mit 7 Mannschaften international stellt, die allesamt in der Lage sind, den Wettbewerb, in dem sie teilnehmen, auch gewinnen zu können, ist es schon was anderes. Und in diesem Jahr läuft es dann auf der anderen Seite herausragend schlecht.
Herausragend schlecht.
Ja, es läuft in der Champions League so, wie es meistens läuft, dass die Bayern sicher in die nächste Runde einziehen werden. Dortmund okay, bei der Gruppe mag sein, dass es dieses Jahr nicht so gut läuft. Hoffenheim hat sich dafür nicht mal qualifiziert für den Wettbewerb. Klar, auch gegen Liverpool, muss man auch sagen. Aber in diesen 2 Quali-Spielen wäre auch mehr möglich gewesen. Das muss man auch so sehen. Eine Bundesliga-Mannschaft hat es nicht mal geschafft, sich für die Europa League zu qualifizieren, was für eine Top-5-Liga in Europa meiner Meinung nach blamabel ist. Das war der SC Freiburg. Natürlich könnte dieser Umstand in den Saisonzielklassenerhalt eher zugutekommen. Dennoch ist es irgendwie schade. Und die Hertha, der ich eigentlich auch einiges zugetraut hatte in der Europa League, reicht bisher nicht wirklich Träume aus, um es mal so zu sagen. Also es ist alles umfassend. Es ist eine sehr enttäuschende Europasaison bisher von den Bundesligisten.
Aber man merkt, dass du vielleicht doch manchmal im Winter und im Herbst nicht mit dem Grinsen rumläufst. Nein, Spaß beiseite, absolut richtig. Das kann es nicht sein für die Ansprüche des deutschen Fußballs. Wir wollen nicht alles schlecht malen und das machen wir gleich auch nicht. Wir machen jetzt erst eine kurze Pause. Können wir uns auch ein bisschen von diesen Schocknachrichten erholen. Und dann quatschen wir nochmal ein bisschen über Dortmund, über Tottenham, über Madrid und Apoel Nicosia. Bis gleich.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Wir sind bei der letzten Gruppe angekommen für die aktuelle Vorschau des vierten Champions League Spieltages auf meinsportradio.de und 90plus on air. Und jetzt haben wir auch den letzten deutschen Teilnehmer zum Thema. Borussia Dortmund gegen Apoel Nicosia zu Hause. Und jetzt muss es doch aber auch mal klappen mit dem ersten Sieg für Borussia Dortmund in der Champions League Saison. Ja, die Mannschaft von Trainer Boss, die steckt voll in der Krise. 3 Spiele, nur 1 Punkt in 5 Spielen, 11 Gegentore kassiert. Ja, und der Boss, der muss diese Krise jetzt moderieren, Marius. Traust du ihm das zu? Weil in den Interviews, manchmal wirkt er da nicht ganz so, na, ich will nicht sagen kompetent, aber das sind echt Phrasen, die der raushaut.
Ja, also zumindest im Umgang mit der Presse scheint er sich bisher wenig in Phrasen zu retten. Eine sehr ungemütliche Situation mittlerweile in Dortmund. Der Saisonstart, ja, war so vielversprechend. Aber auch da gab es, wenn man genau hingeschaut hat, auch schon ein bisschen Defensivprobleme zu sehen. Ich denke jetzt da beispielsweise an das Spiel gegen Gladbach daheim. Das war ein 6-1-Sieg. Das sieht auf dem Papier super aus. Aber die Gladbacher hatten, mal abgesehen von der schlechten Defensivleistung, auch mehr Tore schießen können. Also waren ein paar Mal vom Dortmunder Tor, waren gefährlich vom Dortmunder Tor, dass am Ende nur ein Tor für die Gladbach rausgesprungen hat, das war nicht unbedingt den Dortmundern zu verdanken. Jetzt gegen Nicosia, also das Spiel sollte schon gewonnen werden, auch wenn es momentan nicht so gut läuft. Ich habe das Hinspiel mit jemandem geschaut, der nicht unbedingt im Fußball unterwegs ist, der mich gefragt hat, wer da war, was ist Nicosia, Apoel, ja, am Ende war es die Mannschaft, die den Dortmunder immerhin 2 Punkte geklaut hat. Dementsprechend sollte man auch jetzt das im Heimspiel nicht zu locker angehen, weil das Hinspiel ist auf jeden Fall zu locker angegangen worden. aber ich denke, es ist eigentlich der perfekte Gegner, um sich mal wieder ein Erfolgserlebnis abzuholen. Und genau das können jetzt die Dortmunder in den anstehenden Wochen oder für die anstehenden Wochen momentan bitter gebrauchen.
Ja, Manu, ich glaube, wenn dir auch einer gesagt hätte, vor der Heinkes-Installierung in 5 Spielen steht ihr wieder vor dem BVB, die ja 5 Punkte Vorsprung hatten, hättest du auch nicht geglaubt, ne?
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber da sieht man, wie schnell sich so ein System auch, ja, wie so ein System in sich zusammenfallen kann, wenn man nicht mehr auf der Erfolgswelle schwebt. Das hat ja am Anfang hat man noch die Spiele gewonnen und es wurde immer ein bisschen schlechter beim BVB und dann kamen auch die Ergebnisse zustande, die dann für Kopfzerbrechen gesorgt haben. Wie gesagt, das Hinspiel in Nicosia, das war wirklich eklatant schlecht, aber auch am Wochenende in Hannover. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht, dass das Bayern wieder vorne ist. Begrüße das zwar national, aber international hätte ich mir in dieser Saison schon ein stärkeres Borussia Dortmund gewünscht. Und diese Sturheit von Peter Bosz, die da tatsächlich noch zum Kenntnis werden, auch wenn ich davon ausgehe, dass Dortmund sich gegen Apoel jetzt ein bisschen Selbstvertrauen holt für das Wochenende. Weil klar, spielen ja gegen Bayern, da ist Selbstvertrauen wichtig. Aber es wird vielleicht auch wieder die ein oder andere Szene geben, die die Dortmund-Fans an den Rand der Verzweiflung bringt, wenn man die Defensivarbeit der letzten Spiele betrachtet.
Steffen, wie sieht das bei dir aus? Hast du auch so leise Zweifel, dass das in die Hose gehen könnte gegen Nicosia?
Ja, also ich finde, also das sind jetzt alles Probleme, die wir im Endeffekt nur wiederholen, weil wir sie schon, ich glaube, in unserer Vorschau zum zweiten Spieltag der Champions League angesprochen haben. Die Defensivprobleme sind halt einfach eklatant. Bosz ist, ich weiß nicht, ist es Sturheit, ist es Naivität, aber du kannst nicht mit einer Abwehrkette gefühlt an der Mittellinie stehen und dich pro Spiel 7-8 Mal auskontern lassen. Und dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du 4 Gegentore gegen Hannover fängst. Unterzahl hin oder her. Die Art und Weise, wie man da in der Defensivarbeit agiert hat, ist einfach ungenügend. Ich sag mal so, bis dato Meisterschaftsverband Mitfavoriten komplett unwürdig. In der Champions League, du kannst gegen Real Madrid da 3-1 verlieren, du kannst auch gegen Tottenham 3-1 verlieren, aber auch da sind ja die Art und Weise, wie man da die Tore kassiert hat, wird halt im Endeffekt, als wenn man ein Tor in der Dauerschleife sieht. Also es ähnelt alles so eins dem anderen. Und jetzt zu Hause gegen Nicosia muss man gewinnen, nicht nur um sich Selbstvertrauen zu holen, sondern um nicht gänzlich aus der Champions League oder aus dem internationalen Wettbewerb sich zu verabschieden. Von daher wird man mit der nötigen Portion Konzentration und auch sowohl mit der Qualität als auch Quantität in die Partie gehen. Man wird jetzt keine Rücksicht auf das Bundesliga-Wochenende nehmen. Man wird mit Bestbesetzung spielen, um die 3 Punkte einzufahren. Und wie gesagt, alles andere als 3 Punkte wäre eine erneute Frechheit, würde ich sagen.
So, den absoluten Kracher, den haben wir uns für den Schluss eigentlich aufbewahrt. Tottenham Hotspurs gegen Real Madrid. Und die beiden Schwergewichte der Gruppe haben 7 Zähler da vorne. Und da geht's um den Gruppensieg in dem Spiel. Tottenham zu Hause, Manu, sind die da im Vorteil? Oder siehst du Real Madrid, die ja die 2. Liga-Pleite einfahren mussten am Wochenende, da doch noch im Vorteil?
Ja, bei Tottenham wird es meiner Meinung nach ziemlich darauf ankommen, ob Harry Kane spielen kann. Man hat schon im Hinspiel in Madrid gesehen, dass er die Abwehr von Real durchaus auf Trab halten kann. Er ist natürlich auch in der Lage, gleich 2 Spieler zu binden und auch mit seiner Physis da vorne für Furore zu sorgen. Also ich denke schon, dass Tottenham sehr abhängig von ihm ist, wenngleich sie auch trotzdem eine gute Mannschaft auf dem Platz haben. Also die Defensive ist klasse, die Fünferkette wird sehr schwer auseinanderzunehmen sein. Pochettino wird wahrscheinlich punktuell wieder kontern wollen, ein paar Nadelstiche setzen wollen mit Dyer, mit Son, mit Eriksen, also gerade auch aus dem zentralen Mittelfeld wird ein bisschen was nach vorne kommen und mit der Dynamik wird man da versuchen, Real Madrid vor Probleme zu stellen, aber ja, Real ist natürlich ein unglaublich erfahrenes Team, das international genau solche Situationen schon mehrfach durchgemacht hat, weiß ganz genau, was zu tun ist, sie dann weiß, wie er die Mannschaft darauf fokussieren muss. Ich denke auch, das 2-1, also die Niederlage gegen Girona, wird jetzt in den Köpfen keine Rolle mehr spielen. Ist natürlich blöd für Real, ist natürlich auch eine Tatsache, dass sie jetzt in der Liga schon ziemlich zurückhängen, aber ja, jetzt wollen sie den direkten Vergleich mit Tottenham gewinnen, das ist das Einzige, was in den Köpfen eine Rolle spielt. Carvajal ist auch wieder Mannschaftsträger, ich glaube aber, der kann am Mittwoch noch nicht spielen, aber ansonsten wird die Mannschaft fokussiert auftreten und Real ist für mich vielleicht leichter Favorit, aber ich traue Tottenham durchaus zu, dass sie einen Punkt holen und dass es vielleicht sogar auch wieder ein 1-1 gibt und dann der direkte Vergleich ausgeglichen ist.
Das ist ein schönes Schlusswort, schöne Schlusseinschätzung zu allen Spielen oder zum Spiel Tottenham gegen Real Madrid. Wir sind am Ende unserer Champions League Vorschau, haben die Gruppen A bis H durchgesprochen, alles aufgeklärt. Jetzt wünschen wir viel Spaß mit der Folge. Schreibt uns gerne über Twitter, über iTunes, über, weiß ich nicht, meinsportradio.de, was ihr davon haltet von der Folge. Darüber würden wir uns freuen, damit wir auch alles verbessern können. Was euch nicht so gefällt, kann natürlich auch sein. Alles gut, dann viel Spaß mit der Champions League Woche, mit dem Bundesliga-Wochenende, mit dem Premier League-Wochenende, mit allen Wochenenden beim Fußball. Macht's gut und haut rein.
Der November ist haarig. Der November trägt Schnurrbart. Der November auf meinsportradio.de wird zum Movember. Jedes Jahr lassen sich Männer im November einen Schnurrbart wachsen und sammeln Spenden gegen Krebs. In diesem Jahr sind wir erstmals mit dabei und spenden für jeden Podcast-Download im November 1 Cent an die Movember Foundation. Mach mit! Lass dir einen Schnurrbart stehen und höre so viele Podcasts, wie du kannst. Der Movember auf meinsportradio.de. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de/Movember.